Ja, das war ein kurzes Klangbeispiel aus einem Computerspiel, das in der DDR entstanden ist. Denn auch da gab es in den 80er Jahren Kleinkomputer, die vergleichbar waren den Homecomputern, aber doch irgendwie anders, die man im Westen kannte. Und die Computer gab es an sich natürlich schon sehr viel früher. Ich habe mich mit René Meyer darüber unterhalten, der eine große Sammlung hat und das Haus der Computerspiele unterhält, gleichzeitig aber auch ein Buch über Computer in der DDR veröffentlicht hat und aber auch am Dienstag einen Vortrag hält und Sachen ausstellt im Universitätsrechenzentrum, genau gesagt in der kleinen Galerie im neuen Augusteum der Universität Leipzig, denn das Universitätsrechenzentrum in Leipzig ist jetzt auch 60 Jahre alt. Aus dem Anlass gibt es eine Ausstellung namens Quantensprünge, die wie gesagt am Dienstag dann fortgesetzt wird mit diesem Vortrag. Und ich habe mich erstmal von ihm aufklären lassen, ja, wie er selber eigentlich zu Computern gelangt ist in der DDR.
Also ich bin Jahrgang 70, ein Kind der 80er und ein Ossi. Und wir hatten aber als Leipziger erstmal das Glück, dass es hier die Leipziger Messe gab, die ja noch ein bisschen internationaler war als vielleicht in anderen Städten. Das heißt, man konnte also auf Messen Computer schon sehen. Und in der 10. Klasse 1986 bekam unsere Klasse das Angebot, an einem Basic-Kurs teilzunehmen mit Heimcomputern, Kleincomputern aus der DDR, an der Uni Leipzig, wo ich dann die Sprache Basic gelernt habe. Und das Fieber, das hatte mich schnell gefangen, weil man mit einfachen Programmierzeilen Dinge am Bildschirm zum Leben erwecken konnte. Und das fand ich total faszinierend. Man hat da einen Befehl eingetippt und dann ist zum Beispiel wurde ein Kreis auf dem Bildschirm gezeichnet. Und auch die 80er Jahre, die waren zu dieser Zeit ziemlich inspirierend. Es gab elektronische Musik von Kraftwerk und Depeche Mode aus dem Westen, aber auch ostdeutsche elektronische Musik. Es gab Filme. Und die DDR, die hat sich natürlich bemüht, um Anschluss an Mikroelektronik zu gewinnen und hatte zwar nicht so viele Geräte selbst bauen können, aber es gab viele Möglichkeiten, als Schüler an Computer zu kommen, in Pionierhäusern, in Arbeitsgemeinschaften. Unser Gymnasium hatte zum Beispiel auch ein Computerkabinett und man kam halt relativ leicht auch in die Computerkabinette der Hochschulen.
Also du hattest gar nicht gleich einen eigenen Computer. Die Homecomputer waren ja im Westen dann schon relativ verbreitet in den frühen 80er Jahren. Das war bei dir wahrscheinlich dann nicht der Fall. Du hast dann wahrscheinlich erstmal warten müssen. Hattest du deinen ersten eigenen Computer dann eigentlich zu Hause?
Überhaupt nicht, weil das bei weitem zu teuer war. Ne? Also die DDR-Computer, die konnte man nicht kaufen. Wenn man sie hätte kaufen müssen, dann zu Preisen so von 2.000, 3.000 Ostmark und ein C64, entweder mit Westgeld aus dem Intershop beispielsweise oder von Westverwandten mitgebracht. Die Möglichkeit hatte ich nicht. Oder eben halt auch für viele tausend Ostmark gekauft. Und das war für mich als Schüler völlig unmöglich. Aber es gab eben halt die Möglichkeit, eigentlich jeden Tag in die Computerkabinette zu gehen, von denen ich dann so nach und nach immer mehr kennenlernte. Und irgendwann hat man immer ein freies Plätzchen gefunden. Und die hatten zum Beispiel auch den Vorteil, dass man seine Programmlistings ausdrucken konnte oder irgendwelche Dokumentationen, was ja auch ein schwieriges Thema war, also etwas auszudrucken und teilweise auch einen Farbfernseher, was eben halt auch so ein Problem war. Also ich hatte zu DDR-Zeiten überhaupt keinen eigenen Computer, aber eben halt jeden Tag Zugang zu Rechentechnik in den Einrichtungen.
Jetzt ist ja am Dienstag auch ein Vortrag von dir im Augusteum, also als Teil des Universitätsrechenzentrums, das jetzt ein bisschen mehr als 60 Jahre alt geworden ist. Also bist du damals auch quasi in das Universitätsrechenzentrum gegangen? War das da schon zugänglich für dich?
Also ich bin froh, dass ich über Computerspiele in der DDR genau in dem Ort schreiben kann, wo ich sprechen kann, wo ich in den 80er Jahren in den Kabinetten war. Ich war nie in den so heiligen Hallen, aber es gab auch schon damals in den 80er Jahren ungefähr so ein halbes Dutzend Rechenkabinette. So praktisch jedes Institut hatte so seinen eigenen Raum mit Kleincomputern, mit KCs und das hat mir auch völlig gereicht. Es gab natürlich auch so große, sicher gab es auch Bürorechner oder zum Beispiel so. Also gerade Universitäten hatten ja auch teilweise millionenschwere, leistungsfähige Großrechner. Aber wir haben eben halt diese kleinen Computerkabinette völlig genügt und davon kannte ich allein an der Uni Leipzig so 3-4 verschiedene. Und dann hatte auch zum Beispiel die Volkshochschule Leipzig, die an dem gleichen Ort damals war, wie sie heute noch ist, einen Raum mit kleinen Computern. Und dann gab es auch das eine oder andere Pionierhaus oder unsere EOS, das Gymnasium. Also gab es sozusagen verschiedene Möglichkeiten, an Computer zu kommen.
Jetzt hast du auch schon von Großcomputern erzählt. Wie sind denn die Computer überhaupt in die DDR gekommen? Also was waren so die Fabrikationsstandorte dann in vielleicht den 50er Jahren für DDR-Computer?
Also man glaubt es gar nicht, aber es gab irrsinnig viele Betriebe in der DDR, die Computer gebaut haben. Man kennt natürlich den Namen Robotron, übersieht aber oft, dass es nur eines von vielen Kombinaten war, die Computer gebaut haben. Gab so praktisch so drei große Kombinate, Robotron Dresden, Carl Zeiss Jena und Mikroelektronik Erfurt. Und da entstanden viele Bürocomputer wie der PC 1715. Die beiden kleinen Computerserien von Robotron Dresden und von Mikroelektronik in Mühlhausen, in diesem Fall KC 85. Und dann gab es auch so Selbstbaucomputer von Robotron Riesa und noch einige andere Computer, auch zum Beispiel Schachcomputer. Also man glaubt es gar nicht, was die DDR für eine irrsinnige Fülle an Geräten produziert hat, selbst produziert hat, zum Beispiel auch Taschenrechner und die eine Spielkonsole, die aus Frankfurt-Oder kommt, oder ein Münzspielautomaten Polyplay, der aus Karl-Marx-Stadt kam. Also es waren in der DDR mehrere hunderttausend Leute in irgendeiner Form beschäftigt. Auch zum Beispiel gab es Betriebe, die zum Beispiel Transistoren gebaut haben oder das ganze Zubehör oder die zum Beispiel nur Gehäuse gebaut haben. Also praktisch war so, also es war sozusagen ein Milliardenmarkt in der DDR.
Auch für den Export wahrscheinlich dann bestimmt oder gedacht vielleicht, obwohl die DDR auch so ein bisschen hinterhergehinkt ist dann in gewisser Hinsicht.
Ja, auf jeden Fall war zum einen die DDR ja Teil von diesem Wirtschaftsverbund RGW, Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, und es gab auch so einen Computerstandard, der osteuropäischen Computer, ESER hieß der, und es gab auf der einen Seite so eine Art Arbeitsteilung, das heißt, die verschiedenen osteuropäischen Länder, die haben versucht, sich gegenseitig zu helfen und sich auf einen Bauteil zum Beispiel zu konzentrieren, dass zum Beispiel ein Land beispielsweise Kassettenlaufwerke baut und eins zum Beispiel Monitore. Gerade mit der Sowjetunion war die Zusammenarbeit ein bisschen schwierig, weil die zum einen ein bisschen vorsichtig waren, die hatten immer Angst, dass man ausspioniert wird, und auf der anderen Seite kann man sagen, dass die DDR eigentlich das fortschrittlichste Land war, was Computertechnik betrifft im Ostblock, und die hatten aber zwei riesige Probleme. Zum einen gab es ja das Embargo, das Hightech-Embargo, was verhindert hat, dass moderne Rechentechnik vom Westen in den Osten kam. Das heißt, wenn man zum Beispiel einen relativ leistungsfähigen Grafikcomputer haben wollte, wie auch nur ein Commodore Amiga in den Mitte der 80er Jahre, musste das so illegal passieren. Und zum anderen hatte die DDR ja keine Devisen, also kein richtig wertvolles Westgeld, sondern eben halt nur die wertlose DDR-Mark. Und das führte dazu, dass man so Ende der 70er Jahre gesagt hat, wir müssen jetzt alles selbst entwickeln. Also wir müssen lernen, Computer selbst zu bauen, und haben da Milliarden hineingesteckt in ein Unterfangen, was so ein bisschen auch kritisch angesehen wird, weil die DDR, die hat zwar Computer gebaut, die auch noch heute funktionieren, nach 40 Jahren, aber auf der einen Seite nur in relativ kleinen Mengen. Zum Beispiel wurden in der ganzen DDR-Zeit vielleicht so 25.000 Kleincomputer gebaut, währenddessen im gleichen Zeitraum unter Bundesrepublik knapp so 3 Millionen Commodore 64 verkauft worden sind. Mhm. Also der Größenunterschied, der war absolut irrsinnig. Und zum anderen waren die Geräte irrsinnig teuer und waren also überhaupt nicht wirtschaftlich. Und trotzdem wurden viele Dinge exportiert, aber bei Computertechnik eher in den Ostblock, zum Beispiel in die Sowjetunion, wurden ziemlich viele Bürocomputer exportiert, aber auch in den Westen teilweise, zum Beispiel Taschenrechner oder Drucker wurden zum Beispiel auch über den Quellekatalog auch in der Bundesrepublik angeboten, Marke Präsident zum Beispiel oder MBO.
Also es ist nicht ganz so richtig, diese Kleincomputer KC 85 oder KC 87 mit den westlichen Homecomputern zu vergleichen, weil die auch eben nicht so leicht zugänglich waren dann. Wahrscheinlich sind die Leute dann doch auf andere Wege an Computer gekommen, so dass sie durch Westkontakte, Westverwandte vielleicht oder eben die Möglichkeit, sich selber einen Computer zusammenzulöten, davon hast du mir auch erzählt.
Genau, also ich denke mir, dass in den Haushalten eher Westcomputer standen, weil man die über Intershop oder Westverwandtschaft relativ leicht bekommen konnte. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass mehr Leute mit Ostcomputern in Berührung kamen, einfach in diesen Computerkabinetten, in den Pionierhäusern, in den Schulen, war es eben halt relativ leicht. Also ich zum Beispiel habe in meinem ganzen Computerleben so gut wie keinen C64 gesehen oder keinen Atari, aber eben halt kam relativ leicht an die DDR-Kleincomputer ran, weil die eben halt in den Kabinetten standen. Und die DDR hat, wie gesagt, sich Mühe gegeben, dass man diesen Zugang auch bekommt durch Kooperationen zwischen Schulen, Betrieben, durch irgendwelche Kurse. Also zum Beispiel auch die Volkshochschule Leipzig hat schon zu DDR-Zeiten eine ganze Reihe von Kursen gegeben, wie Basic-Programmieren und so anderes.
Das war auch eine Entwicklung im Westen. Erst, ich glaube, 1982 oder so haben diese Commodore 64s auch noch so 700 oder 800 Mark gekostet. Und dann gab es so einen Preisverfall bei den C64s, der dann auch erst vielen ermöglicht hat, die überhaupt zu kaufen. Auch da sind viele durch die Computerkabinette auch im Westen sozialisiert worden. So unterschiedlich war das dann vielleicht dann doch zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht, obwohl ab Mitte der 80er wurden die Computer eben dann doch schlagartig viel billiger im Westen und haben dadurch auch so einen Massenmarkt erreicht dann langsam. Das war vielleicht auch ein Problem bei den Ostcomputern, dass die mit 16 Kilobyte Arbeitsspeicher wie der KC85, glaube ich, dann doch einen sehr kleinen Arbeitsspeicher hatten im Vergleich zu den damals schon ja, massenüblichen West-Homecomputern mit 64 Kilobyte. Oder hat das nicht so eine Rolle gespielt, der Arbeitsspeicher, weil man die auch vielleicht dann erweitern konnte?
Also man sagte immer, dass die Computertechnik um Jahre hinterherhing und das ist natürlich auch richtig, aber es spielt dann natürlich nicht so eine große Rolle. Nehmen wir zum Beispiel mal einen Bürocomputer, zum Beispiel heute, ob ich jetzt an einem Bürorechner von heute sitze oder von vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren, das spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Und die DDR, die hatte am Ende dann auch Bürocomputer mit Festplatte und mit Diskettenlaufwerken und lief unter DOS. Und das finde ich also nicht, dass es so eine super große Rolle spielte. Auch so der Mangel, da hat man eben halt dann Wege gefunden, eben halt durch diese Computerkabinette oder zum Beispiel auch Lager. Es gab zum Beispiel an der Universität Leipzig ein Mathe-Lager, was es übrigens heute immer noch gibt. Und das wurde dann auch teilweise in ein Computerlager umbemünzt. Oder es gab eben halt so vielfältige Möglichkeiten und ich... Die DDR, die hat sich gerade zu rühren darum gekümmert, dass man sozusagen geschult wird. Es gab Computersendungen im Fernsehen, es gab Radiosendungen über Computer, es gab Programmierwettbewerbe, es gab ja noch diese MMM, die Messe der Meister von Morgen, wo es so Wettbewerbe gab. Und man hat es also sozusagen versucht zu unterstützen und ist, das war auch für mich eine ziemlich unschuldige und unpolitische Sache. Also ne, da war nichts Politisches daran, das ging nur um das Entdecken. Und das war eben halt, fand ich schön. Ne? Und ich glaube, die DDR, die hat uns machen lassen, weil sie vielleicht gesehen haben, dass das ist eben halt nützlich. Ne? Man muss aufholen, man muss sozusagen sich technologisch bilden. Man braucht erstmal die Geräte und braucht aber auch Leute, die mit den Computern umgehen können.
Zu was für Ergebnissen hat das dann bei dir geführt? Du hast dann mit Basic rumprobiert. Was hast du dann so programmiert damals?
Also ich habe, als mich dann das Computerfieber gepackt hatte, habe ich nach allen möglichen Wegen gesucht, um an Informationen zu kommen. Es gab zum Beispiel Bücher mit kleinen Basic-Programmen, es gab Zeitschriften, gab und gibt die Deutsche Bücherei, wo man auch relativ leicht an westliche Computerliteratur kam. Das heißt, ich bin also in die Deutsche Bücherei gegangen und habe mir so Fachbücher anschauen können, wie der Prozessor programmiert wird. Ich hatte regen Erfahrungsaustausch mit anderen Programmierern. Wir haben zum Beispiel Postkarten geschrieben oder haben uns getroffen. Das war eine ganz andere Zeit als heute. Heute lädt man ein Spiel aus dem Internet. Damals ist man zum Beispiel mit dem Zug nach Jena gefahren mit Tonbandkassetten und hat die dann so überspielt. Und ich habe erstmal so kleine Spielereien gemacht, so grafische Spielereien, weil man da am ehesten Feedback am Computer bekommt. Ne? Man tippt ein paar Befehle ein und dann passiert irgendwas und habe dann so kleine Spiele geschrieben und so kleine Tools. Habe dann nach Basic die wesentlich kompliziertere Programmiersprache Assembler gelernt, Maschinensprache, um den Prozessor direkt zu programmieren, womit man dann schnellere Programme bekommen kann. Und habe dann nach einigen kleinen Basic-Spielen, oder das letzte Spiel war dann doch ein bisschen größer, an einem Maschinenspiel gearbeitet und dann kam die Wende und meine Spieleprogrammierkarriere, die war vorbei, weil man dann eben halt an wesentlich leistungsfähige Rechner kam. Ne? Das war so 1990, da war der PC schon also omnipräsent und das war dann auch so der erste Rechner, den ich mir gekauft hatte nach der Wende, ein PC, und das war natürlich dann viel komfortabler mit Festplatte und Disketten und sowas.
Du hast auch 2019 das Buch Computer in der DDR veröffentlicht und da erzählst du auch von Raimo Bunsen. Lustigerweise habe ich den als Sänger der Band Sergeant Weißflog kennengelernt. In den 90er Jahren waren die aktiv so mit elektronisch ein bisschen angehauchten Hardcore-Punk. Und der hat aber auch Spiele programmiert. Wie hast du Raimo Bunsen kennengelernt und was hat er da für Spiele programmiert und wie hat er die verteilt, vertrieben?
Wenn ich mich recht entsinne, haben wir uns kennengelernt. Irgendwo habe ich eine Anzeige gelesen, verkaufe mein neuestes Spiel für 5 Mark oder so auf Kassette. Und da bin ich zu ihm hingefahren, habe geklingelt, einfach so. Und da hat er mir sein Spiel geschenkt und wir haben uns unterhalten und haben uns dann oft getroffen, hatten oft Kontakt. Die Szene, die war natürlich nicht so groß, ne? Die Spielentwicklerszene in Leipzig in den 80er Jahren. Und er hatte das Glück, dass er irgendwie über seinen Betrieb seines Vaters einen KC dauerhaft zu Hause haben konnte also Tag und Nacht programmieren. Und ja, er war so pfiffig und ist immer auf die Leipziger Messe gefahren, wenn er ein neues Spiel hatte, und hat dort standen ihm halt diese Kleinkomputer an den verschiedenen Ständen und hat da so sein Spiel geladen, in den Computer geladen, und hat sich dann ein paar Tage später gefreut, dass dann überall das Spiel lief. Ich habe es dann eher über Post gemacht, also dass man zum Beispiel für einen Freund auf Tonbandkassette eine Kassette vorbereitet hat und hat sie dann mit der Briefpost geschickt. Es gab auch damals auch im Westen so Listen, Programmlisten, also dass man erstmal so eine Liste geschickt hat. Ich habe diese 30, 40 Spiele, und dann hat dann der Partner gesagt, ja, ich hätte gern dieses Spiel, und so haben sich dann die Programme verteilt oder eben halt in diesen Computerkabinetten. Es gab auch ein heute total vergessenes Computertreffen bei Böhlen im damaligen Kulturpalast Böhlen. Gab es das größte Computertreffen der DDR. In Spitzenzeiten bis zu 1000 Leute kamen da aus der ganzen Republik, wobei da eher Westcomputer im Vordergrund standen, Atari, Commodore, aber eben halt auch den einen oder anderen kleinen Computer. Und so hat man eben ohne elektronische Datenübertragung einfach durch persönliche Übergabe oder durch Briefpost seine Spiele auf Tonbandkassette verteilt.
Und die Leipziger Messe, war das einfach so zugänglich eigentlich? Da waren ja wahrscheinlich dann auch Westcomputer in Ausstellungen sichtbar. Warst du da mal gewesen dann?
Na, ich war oft auf der Leipziger Messe, zumal ich in Stötteritz aufgewachsen bin, konnte also hinlaufen und das war auch sehr günstig. Ich glaube, so Tageskarte 1 Mark, Dauerkarte 2 Mark. Und es war natürlich sehr aufregend, diese ganz vielen Stände zu sehen mit den ganzen Computersachen, auch aus Osteuropa. Ich bedauere so ein bisschen, dass ich ganz überhaupt gar nicht mehr aufgehoben habe oder das gar nicht so bewusst wahrgenommen habe. Klar hatten auch so Aussteller wie zum Beispiel Atari oder Commodore, die hatten da ihre Stände. Aber mir war als Ossi hatte ich irgendwie nicht so richtig so mitbekommen, die große Welt, was es so Firmen gab wie Apple oder Commodore oder Atari. Das habe ich erst so nach der Wende richtig dann so wahrgenommen, überhaupt so die ganze Computergeschichte, die ganze Spielegeschichte, wie das so in den 70er Jahren losging im Silicon Valley. Das sind so eigentlich alles Dinge, die ich erst so in den frühen 90ern, als ich mich so richtig beschäftigt habe und eben halt nachgelesen habe, weil die DDR-Computer, die haben eigentlich ziemlich wenig über Silicon Valley und Apple und IBM geschrieben, dann eher über irgendwelche sowjetischen Großrechner oder über die Erfolge der ostdeutschen Mikroelektroniktechnik. Aber ist auch so, dass zum Beispiel in Bezug auf Computerspiele war die DDR eigentlich ziemlich offen. Also hat das unterstützt. Computerspiele, selbstentwickelte waren gut. Es gab auch offizielle Spiele, die entwickelt worden sind. Aber westdeutsche Computerspiele waren allesamt böse. Also wenn man in den 80er Jahren im Neuen Deutschland etwas über Computerspiele aus dem Westen gelesen hat, dann waren das immer irgendwelche Nazi-Spiele, Ballerspiele, Killerspiele. Also das war eben halt so ganz böse. Und man hat natürlich versucht, nicht zu sehr über die westlichen Computererfolge zu sprechen, dann eher über die sowjetischen Rechner oder sowas.
Welche Rolle haben Zeitschriften gespielt? Also ich kenne die Funkamateur. Was für Zeitschriften gab es? Oder haben Zeitschriften eine Rolle gespielt? Es gab ja auch Radio, zum Beispiel DD64. Was für Medien haben eine Rolle gespielt, um eben Computer weiter zu popularisieren?
Auf jeden Fall in erster Linie Zeitschriften, denke ich. Da gab es eine ganze Menge. Zum einen erstmal die reinen Computerzeitschriften, wo es aber nicht so viele gab. MP, Mikroprozessor, Technik und Kleincomputer-Tipps. Die erschienen, glaube ich, einmal im Vierteljahr mit so kleinen Listings. Und dann gab es aber auch Magazine wie zum Beispiel Jugend und Technik oder Urania, die halt hin und wieder mal was über Computer geschrieben haben oder Praktika, so ein kleines, Praktikus, so ein kleines Selbstbaumagazin, wo man zum Beispiel auch lernen konnte, wie man so seinen Heimcomputer um eine Maus oder so erweitert. Und das waren ja zu einer Zeit, als es noch kein Internet gab, ja eigentlich die maßgeblichen Informationskanäle. Dann gab es in Leipzig Computerclub Leipzig, da war ich aber, glaube ich, noch zu jung dafür, so als Schüler, um mich auch so für ernsthafte Dinge zu interessieren. Und es gab auch ziemlich viele Konferenzen. Das habe ich erst in den letzten Jahren mit Erstaunen festgenommen, indem ich diese alten Magazine nochmal so durchgesehen habe, wie irrsinnig viele Konferenzen es so gab, eher für den beruflichen Anwender. Zum Beispiel auch zu Themen wie man den Computer in der Schule einsetzt, sowas, ne? So pädagogische Kongresse oder so Anwendungen, Softwarebörsen. Und dann gab es auch Fernsehsendungen und Radiosendungen, wo witzigerweise auch zum Beispiel Computerprogramme übers Radio übertragen worden sind, als Geräusche, so die man auf Tonbandkassette aufgenommen hat und hat die dann in den Computer eingelesen. Aber für mich waren das eher so Magazine wie Jugend und Technik oder halt MP Mikroprozessor Technik oder eben halt das ein oder andere Buch. Es gab auch eine ganze Menge Bücher in der DDR mit, wie gesagt, Beispielen, mit Basic-Beispielen zum Abtippen, die man dann so verändern konnte, auch so mit kleinen Spielen, die man so verändern konnte.
Jetzt bist du am Dienstag zu diesem Vortrag im Augusteum. Da geht es um Computerspiele in der DDR, aber auch um Computerkunst, was ja auch so ein Bereich ist, der eine ziemlich extreme Entwicklung durchgemacht hat. Also ich war jetzt in Kassel und da gibt es ja auch den Studiengang Kunst, wo man im Bereich visuelle Kommunikation dann inzwischen auch Games studieren kann, so an der Kunsthochschule. Das gibt es inzwischen ja auch an der HGB und an der Burg Giebichenstein, glaube ich, so computeraffine Studiengänge. Aber was würdest du sagen, was hat Computerkunst damals in den 80er Jahren ausgemacht? Das war ja auch technisch sehr eingeschränkt. Also die Möglichkeiten, die die Computer vorgegeben haben, haben wahrscheinlich auch so ein bisschen ja, die Art der Computerkunst dann mitbestimmt. Also so ein Name, den du in deinem Buch nennst, ist Gerd Bartnick zum Beispiel, der so Grafiken gemacht hat. Ja, was denkst du über die Computerkunst der 80er Jahre? Also in welche Richtungen gingen da die Bemühungen?
Ja, wie du gerade gesagt hast, ist Computerkunst immer abhängig von dem Gerät, was es so kann. Und Computerkunst und Computerspiele gibt es eigentlich schon so lange, wie es Computer gibt. Und man hat damals sehr viel mit Algorithmen gearbeitet. Also heute, wenn man heute ein Bild malt, dann hat man ein Grafiktablett und zeichnet sozusagen eine Vollbildgrafik. Man hat einen ganzen Bildschirm, kann jeden einzelnen Bildpunkt zugreifen, kann da irgendwas malen. In den 70er Jahren und in den 80er Jahren noch war das sehr viel mit Algorithmen. Also man hat Programmierbefehle eingegeben und die haben zum Beispiel einen Kreis gezeichnet, der berechnet wurde. Die haben Sinuskurven, Kosinuskurven. Da hat man sozusagen nicht angegeben, an welchen Koordinaten welcher Punkt gesetzt wird, sondern man hatte einfach Algorithmen, weil das auch für weniger Platz gebraucht hat. Also man hatte sozusagen kein fertiges Bild, was man so angezeigt hat, sondern das wurde generiert, erzeugt auch bei der Musik, dass man sozusagen nur die Noten angegeben hat. Heute hat man zum Beispiel in einem Spiel eine MP3-Datei, also irgendwas Fertiges. Wenn das man früher so Noten eingegeben hat und die haben dann mit relativ wenig Speicherplatz tolle Melodien erzeugt. Und also zum einen waren das eben halt so Algorithmen, wie zum Beispiel irgendwelche Rechtecke, Parallelogramme oder Trapeze oder Kreise, sowas, das ist das eine. Und zum anderen irgendwelche fragilen Bilder, Fraktale, wie das berühmte Apfelmännchen, die eben halt so ganz tolle Zeichnungen am Bildschirm entworfen haben, was dann auch teilweise ewig gedauert hat. Ich habe halt auch das eine oder andere einfache Apfelmenschenprogramm in Basic abgetippt, was dann stundenlang langsam Zeile für Zeile so ein Bild berechnet hat. Und man hatte da eben halt etwas oder zum Beispiel auch mit Es gab da auch so ein Programm für den kleinen Computer, was so ein bisschen gesprochen hat, so rudimentär. Das fand ich eben halt total spannend. Oder auch das Programm Eliza, was so eine künstliche Weizenbaum, was so eine künstliche Intelligenz vorgibt. Das fand ich eben halt auch so faszinierend. Und ich war halt nie ein großer Künstler, aber ich fand es eben halt toll, wie ich mit einfachen Programmierbefehlen irgendwas Cooles, irgendwelche Sinuskurven, die sich irgendwie so toll zeichnen oder irgendwas ausfüllen oder so mit Linien und Kreisen und mit Farben, habe ich dann so ein bisschen gespielt und so kleine Demos am Bildschirm entworfen.
Damals hat das wahrscheinlich auch so Fantasien geweckt. Also Eliza zum Beispiel halt hat ja so eine künstliche Intelligenz nur simuliert eigentlich, und heute ist das ja viel weiter mit Avatar-ähnlichen Computermodellen oder so. Und war das bei dir auch sowas, dass du da halt so viel darüber nachgedacht hast, was man alles damit machen könnte, nur dass dann der Speicherplatz häufig zu klein war, um diese tollen Ideen, die man hatte, auch tatsächlich in die Praxis umzusetzen?
Witzigerweise habe ich nie darüber nachgedacht, sondern das hat mir eigentlich alles gereicht und ich war eher glücklich und zufrieden, was man so alles Tolles erreichen konnte mit dem Computer, was man da so gesehen hat, so Pac-Man-ähnliche Spiele. Und mir war aber, also ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich mal ein paar Jahre später so mich durch 3D-Welten bewegen kann. Das waren ja nur so die ersten Ego-Shooter, das war ja schon so 92, 93, also gerade mal so 5 Jahre weiter, hat man dann eben halt sich so im dreidimensionalen Raum bewegt. Und das war auch die Zeit, als ich da mit Online-Spielen angefangen habe. Das war ja auch, ne? Das war also eine ganz nicht kurze Zeitspanne, und damals war das in der Tat so, dass die Entwicklung sehr, sehr, sehr viel schneller voranging, ne? Dass man das innerhalb von wenigen Jahren Textspiele ohne Grafik, dann gab es erste Schwarz-Weiß-Strich-Grafiken, dann gab es farbige Grafiken, dann haben sie die Grafiken so bewegt, das war praktisch so von Jahr zu Jahr wurden die Spiele ganz, ganz deutlich besser, wenn das in heute ist. Schwierig ist, ein Spiel von heute von einem zu unterscheiden, was 5 Jahre alt ist, also der Unterschied, der ist nicht mehr so sehr zu sehen, ist nicht mehr so groß.
Im Jahr 80 oder 81 hat sich im Westen ja der Chaos Computer Club gegründet, und die haben auch eben dann versucht, über Telefone eben Verbindungen aufzunehmen. In der DDR gab es jetzt nicht so viele Telefone. Hat dieses Motiv eben Hacker, gab es das in der DDR als Idee oder so? Also in der Praxis wahrscheinlich war es schwierig umzusetzen, oder? Wie kam das irgendwie auch rüber?
Also gehackt hat man immer, aber nicht über Telefonleitungen, wie man das so heute so nennt, sondern man hat so Lösungen gesucht. Man hat zum Beispiel eine elektronische Schreibmaschine gehabt und hat überlegt, wie man die an den Computer so verbinden kann, dass man sie als Drucker verwenden kann, beispielsweise. Oder hat sich irgendwelche Speichererweiterungen selbst gebaut, weil es sie nicht gab oder viel zu teuer gewesen wären. Ne? Diese Hacks, die hat man eben halt so gemacht. Eine Lifehack, würde man heute vielleicht sagen. Und das war auch etwas, was heute wieder populär ist, dass man eben halt Dinge baut oder repariert und nicht neu kauft unbedingt. Also diese Wegwerfgesellschaft, die gab es in der DDR nicht, ne? Weil es eben halt vieles war Mangelware, und man hat eben halt Dinge, die man nicht kaufen konnte, nehmen wir mal eine Garderobe, eben halt selbst gebaut. Und das war eben halt vielleicht sogar viel ausgeprägter als im Westen, dass man eben halt selbst gebastelt hat, dass man sich selbst geholfen hat, etwas zu reparieren, weil es eben halt dann auch, es gab die Teile nicht oder es gab die Werkstätten nicht oder man hat monatelang drauf gewartet. Und wenn man eben halt Dinge selbst reparieren kann oder selbst Lösungen finden kann, dann ist es natürlich schön. Und es war sozusagen nur ein Ergebnis der Mangelwirtschaft.
Da gab es ja auch ganze Kleincomputer, die man selber zusammenlöten konnte. Was gab es da für Modelle? Und was haben die dann so gekostet?
Genau, also die DDR, die hat auch so Selbstbaucomputer verkauft, so Leiterplatte zum Selbstzusammenlöten. Ich glaube, das war auch so geschuldet der Mangelwirtschaft, weil man eben halt für einen Computer auch ein Gehäuse mit einer Tastatur braucht. Und so konnte man eben halt viel schneller etwas anbieten. Es gab witzigerweise auch so Zeitschriftenprojekte mit Selbstbaucomputern, die über viele Ausgaben so einen Computer haben entstehen lassen, indem man erst eine Leiterplatte, dann wird die bestückt, dann braucht man noch die Software, die man aus der Zeitschrift abtippt. Also das war eben halt sehr, sehr viel Bastel. Das war so wie in den 70er Jahren, das in den USA auch begann, ne? Dann die ganze Computerszene, die ist ja im Prinzip so aus der Amateurfunkszene, aus der Elektronikszene heraus entstanden, und die ersten Computer, die wurden ja in Elektronikzeitschriften vorgestellt. Und die DDR, die hat das so mit Jahren Verspätung dann auch so gemacht, dass man eben halt so vieles sich selbst zusammengebaut hat, dass man seine Leiterplatte dann selbst bestückt hat mit irgendwelchen Kondensatoren und Prozessoren und Speichern und so. Und
ja, jetzt bist du am Dienstag im Augusteum, 60 Jahre Rechenzentrum in der Uni Leipzig. Da gibt es ja auch eine Ausstellung unter dem Titel Quantensprünge im Moment, die da immer noch läuft, und das ist auch ein Teil davon. Was wirst du da aufbauen dann am Dienstag?
Also vor allem ist es ein Vortrag halt über Computerkunst und Computerspiele, und da werde ich eben halt über Dinge erzählen, über die wir so gerade geredet haben, und werde auch so ein bisschen demonstrieren, wie man so mit einfachen Basic-Befehlen so kleine Computergrafiken machen kann, und baue so vielleicht 3-4 Kleincomputer aus der DDR auf, wo man einerseits spielen kann, also die DDR-Spiele ausprobieren kann, aber auf der anderen Seite eben halt auch selbst mit kleinen Basic-Befehlen irgendwas am Bildschirm machen kann.
Was war dein Lieblingsspiel von damals? Hast du eins?
Also ist ein Leipziger Spiel von Raimo Bunsen, den wir schon erwähnt haben, Bend & Gappy. Das ist wirklich immer noch faszinierend, macht immer noch viel Spaß mit seiner Einfachheit. Man kann diese ganzen DDR-Computerspiele übrigens alle auch im Internet sehen und spielen. Da gibt es Möglichkeiten über den Webbrowser, ohne dass man irgendwas installieren muss. Und da kann man mal so ein bisschen schauen, was es so gab.
Wann geht's los am Dienstag? Und
18 Uhr.
18 Uhr und am Augustusplatz ist das im.
Genau, in irgendeinem Besprechungsraum in der ersten Etage. Und dann ist er verbunden mit der Ausstellung in der Galerie, die man dann auch sieht. Also sozusagen Kombination Vortrag, Dinge zum Ausprobieren und die Ausstellung. Die kann man sich dann auch anschauen.
Hast du auch noch was dazugelernt über 60 Jahre Universitätsrechenzentrum? Also Dinge, über die du dann auch gestaunt hast da?
Es gibt ein. Also 10 Jahre zuvor ist ja das Rechenzentrum 50 Jahre alt geworden. Und da gibt es ein irrsinnig tolles Buch, was leider nur in einer sehr kleinen Auflage erschienen ist, hunderte von Seiten dick, wo eben halt irrsinnig ausführlich über die Anfänge des Rechenzentrums beschrieben worden sind, mit ganz vielen Originalfotos und Dokumenten und so. Und das ist natürlich total interessant, weil für uns alle sind Computer allgegenwärtig, wir haben alle Smartphones und so, aber kaum jemand weiß tatsächlich, wie das so tatsächlich entstanden ist, wann zum Beispiel die Uni Leipzig ihren ersten Computer beispielsweise bekommen hat und was das für Geräte waren, die ja teilweise Millionen Mark teuer waren, als zum Beispiel die HTWK Leipzig, die damals die Technische Hochschule war, einen ersten Computer bekommen hat, musste man noch ein Gebäude dazu bauen, damit das so reinpasst, und musste die Leute, die den Computer bedienen sollten, in die Sowjetunion schicken, nach Perm. Es war ein russischer, sowjetischer Computer, um da sozusagen ausgebildet zu werden. Das war also eine irrsinnige Zeit, und wenige Jahre später wurden diese Computer, die teilweise mehrere hundert Quadratmeter Fläche einnahmen, die wurden dann sozusagen verschrottet, und von diesen alten Computern ist leider Gottes kaum noch etwas da. Ne? Also
Wo kann man sich über deine gesamte Sammlung informieren? Du hast doch wahrscheinlich auch eine Internetpräsenz.
Ja, das Haus der Computerspiele, wie ich dieses Wandermuseum großartig nenne, das hat eine Website, spielepower.de, und da gibt es immer so Termine über Vorträge oder irgendwelche Veranstaltungen und auch ganz viele Fotogalerien von den Dingen, die gerade passiert sind.
Hast du noch andere Sachen, die du am Laufen hast im Moment, also was, wo du noch zu sehen sein wirst mit deinen Computern in nächster Zeit?
Ein paar Tage später im Haus des Buches einen Vortrag über ein ähnliches Thema, über das Science-Fiction-Filmjahr 82, was so eins der coolsten Jahre für Nerds überhaupt war, weil da Filme wie E.T. und Tron und Blade Runner erschienen sind und das Ding aus einer anderen Welt und einige andere. Und da rede ich über 82 und wie diese Filme gemacht worden sind, teilweise mit Computern wie Tron, aber ganz oft auch noch mit Bauten und Miniaturen wie Blade Runner oder eben mit, im Fall von E.T. mit einer elektronisch gesteuerten Puppe oder mit Menschen, die da reingeschlüpft sind. Und das hoffe ich auch, dass Zuhörer das interessieren wird.
Gab es auch gute DDR-Science-Fiction-Filme eigentlich?
Ja, es gab einige Science-Fiction-Filme in der DDR, im Prinzip nur 4 große, die teilweise in Kooperation mit anderen Ländern entstanden sind, wie Polen. Derzeit startet auch gerade an einem zeitgeschichtlichen Forum eine Filmserie. Da werden 3 der 4 Filme in den nächsten Wochen gezeigt, bei freiem Eintritt. So Filme wie Im Staub der Sterne, Und die haben mich witzigerweise zu DDR-Zeiten noch nicht so interessiert, weil man daher mehr so an westliche, nach westlichen Filmen geschielt hat, wie so Kampfstern Galactica und Buck Rogers, was es da so gab. Aber jetzt finde ich sie eben halt total interessant und muss dann sagen, dass die doch gar nicht so schlecht waren. Gerade so in Sachen Tricktechnik waren die doch schon sehr einfallsreich. Der mit Abstand erfolgreichste DEFA-Film ist ja auch ein Fantasy-Film, Der kleine Muck. Und so an Technik und an so einem Handwerklichen, da war die DEFA schon ziemlich gut. An Drehbüchern hat es manchmal so ein bisschen gehabert. Also die sind dann, ja, wie das auch bei den ostdeutschen, osteuropäischen Science-Fiction so ist, eher so ein bisschen gemächlich. Also weniger so Weltraumschlachten und Ballereien mit Lasern, sondern eher so philosophische Diskussionen.
Ja, dann bedanke ich mich sehr fürs Gespräch bei René Meyer, wie gesagt, vom Haus der Computerspiele und auch Autor des Buches Computer in der DDR und noch viele andere Bücher. Und wie gesagt, am Dienstag im Augusteum ab 18 Uhr am Augustusplatz ist das alles Nähere auf der Seite der Universität Leipzig auch.
Danke.